So, wie schaut es denn mit Großzügigkeit aus? Ist Großzügigkeit etwas, was uns weiterbringt oder was uns von was uns abhält? Was uns was wegnimmt? Weil wenn wir was geben, dann haben wir ja weniger. Ne? So denken. Heute hat jemand aus der Schweiz, hat dann jetzt ein Mahabohr 100.000 Baht gegeben. Die waren zwar noch nie hier, oder sie war noch nie hier, aber sie hat von der Website von Tanaja Mahapur hat sie von ihm gelesen, dann hat sie es interessiert, dann hat sie das Englische und das Deutsche, was da auf der Website ist, hat sie sich reingelesen und da ist eine ganze Gruppe in der Schweiz. Und dann haben sie Vertrauen gefasst. Und das Vertrauen hat sie zur Großzügigkeit gebracht. Und dann unterstützen sie, oder wollen sie unterstützen. Ja, heißt es wirklich, Großzügigkeit ist das, dass wir irgendwas weggeben? Wenn wir uns überlegen, wir haben was. Wir haben materielle Dinge und dann nehmen wir einen Teil dieser materiellen Dinge und geben sie jemand anders. Und der andere, wenn er diese Dinge gerne hat oder haben möchte, dann freut er sich darüber. Und wir freuen uns, dass er sich freut und wir freuen uns, dass wir großzügig sind. Die Freude des Schenkens, das kennen wir ja, wir haben das zwar ritualisiert, zu Weihnachten und zu Geburtstagen oder Hochzeit oder was auch immer, der Schenken. Wenn wir jemanden haben, wenn wir einen Partner haben, dann schenken wir ihm gerne was. Unseren Feinden schenken wir natürlich nichts. Das ist klar. Aber wir schenken den Leuten, die wir lieb haben oder die wir gerne haben, schenken wir gerne was. Es bereitet uns eine Freude. Und es bereitet den anderen eine Freude. Wenn man das zusammenzählt, dann ist es doppelte Freude. Und wenn man noch das Karma, das wir damit erwirken, noch dazu zählt, dann ist es dreifache Freude. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dadurch, dass wir etwas weggeben, verdienen wir uns dreifache Freude. Und wenn wir das behalten für uns, haben wir keine dieser Freuden. Geben an sich, Großzügigkeit an sich, egal wer der Empfänger ist, erzeugt ein angenehmes Gefühl für uns. Alleine sich zu überlegen, was der andere gerne haben will, ist ein Teil von uns selbst oder für den Moment einen Teil für uns selbst aufzugeben und für den anderen zu denken oder sich um den anderen zu kümmern. Es ist eine Form von, nicht nur von Großzügigkeit, sondern auch eine Form von Mitgefühl. Und das erzeugt ein angenehmes Gefühl. Etwas zu geben, erzeugt ein angenehmes Gefühl. Und wenn wir uns daran erinnern, etwas zu nehmen, erzeugt nicht immer ein angenehmes Gefühl, sondern wenn es nicht richtig ist, wenn es nicht in Einklang mit der Moralität ist oder wenn es nicht in Einklang ist mit der Tugend, erzeugt es ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Wenn wir wissen, dass es steht uns eigentlich nicht zu, aber wir wollen es gerne und dann nehmen wir uns dann haben wir ein sehr unangenehmes Gefühl. Wenn etwas uns gehört und wir geben es, dann haben wir ein sehr angenehmes Gefühl. Und da ist es dann auch egal, ob derjenige, dem wir es schenken, sich darüber freut oder nicht freut. Die Freude alleine des Gebens entsteht in unserem eigenen Herzen. Das heißt, die Freude, seinen Besitz mit anderen zu teilen, seine materiellen Dinge oder auch seine spirituellen Dinge oder geistige Dinge oder Herzenswärme oder was auch immer, mit anderen zu teilen, erzeugt bei uns immer ein angenehmes Gefühl. Das heißt, wenn man das im Großen sieht oder im großen Kreise sieht, von sich selber etwas loszulassen, erzeugt an sich ein angenehmes Gefühl. Wie groß muss dieses angenehme Gefühl sein, wenn wir vollständig von uns loslassen können? Wenn wir einen kleinen Teil geben, oder wenn wir einen größeren Teil geben, wie groß die Freude ist, wie groß das angenehme Gefühl ist, wie groß muss es dann erst sein, wenn wir alles geben können? Wenn wir uns vollständig hingeben können. Das heißt, wenn ich das so sage, ist Großzügigkeit ein Teil des spirituellen Weges. Sich selbst zu geben. Im Westen gibt es ja Berufe, wo sich Leute versuchen zu geben, also in Hilfsdiensten oder als sozialen Dienst. Versuchen sie sich zu geben, versuchen sie sich aufzuopfern, aber in den meisten Fällen ist ja noch ein ganzer großer Bestandteil von Ich darin. Das heißt, sie geben sich nicht ganz. Und deswegen brennen viele von diesen auf. Und die sind dann ganz unglücklich, und zwar in dem Moment, wo die Leute die Hilfe, die sie ihnen geben, nicht annehmen. Sozialen Berufe brennen die Menschen aus, weil sie nicht mit ihrem ganzen Herzen geben. Weil sie immer etwas davon erwarten. Wenn ich etwas gebe, oder gerade im Westen, wenn ich etwas gebe, dann erwarte ich etwas zurück. Und wenn der andere mir nicht zurückgibt, irgendwann nach einer gewissen Zeit höre ich mal auf, dem was zu geben. Das bringt nichts, sagt man. Das ist Großzügigkeit auf der untersten Stufe. Großzügigkeit zu geben, um zu empfangen. Großzügigkeit auf der mittleren Stufe, ist zu geben, weil man die Freude hat zu geben. Da ist auch noch ein Stück des Iches oder des Selbstes drin. Ich will geben, ich habe Freude daran zu geben. Die höchste Form des Gebens ist, sich zu geben, ohne zu wissen, dass man gibt. So spricht der Erhabene Buddha. Das ist die höchste Form des Gebens, wenn man sich gibt, sich vollkommen gibt, sich vollkommen dem hingibt, ohne die Absicht zu haben, ohne es zu wissen, dass man gibt. Und das erntet auch das höchste gute Karma. Das erzielt auch die höchsten Resultate. Wenn wir uns jetzt auf dem Weg der spirituellen Praxis vollkommen hingeben und dieses Hingeben jetzt nicht mehr im materiellen Sinne, sondern das Hingeben auf dem spirituellen Weg ist das Hingeben an die Arbeit, an die man tut. Es gibt zwei Formen von Arbeit, die wir auf dem spirituellen Weg machen. Die eine Form ist die Meditation, die Konzentration auf ein Objekt mit dem Resultat, zur Ruhe, den Geist zur Ruhe zu bringen. Geben wir uns vollkommen dem Objekt hin, das wir haben. Also heißt es, geben wir uns vollkommen dem Buddha hin, dann wird das Buddha irgendwann mal verschwinden und wir werden verschwinden und übrig bleibt nur noch Einspitzigkeit. Einspitzigkeit, also ein Ding. Die Welt um uns herum verschwindet, wir selber verschwinden und das, was übrig bleibt, ist quasi unsere wahre Natur. Sich so hinzugeben, dem Meditationsobjekt, dass alles um uns herum verschwindet, das erzeugt die besten Resultate, das erzeugt die höchste Glückseligkeit, das erzeugt den größten Frieden. Und es erzeugt, wenn man zum ersten Mal da hineinfällt, ein A oder O wie ein Wunder. Etwas, was wir bis jetzt noch nicht in unserem Leben gekannt haben. Aber sich hinzugeben, sich vollkommen in diesem Objekt hinzugeben, sei es jetzt das Wort Buddha, die mentale Repetition des Wort Buddhas, oder sei es den Atem. Wir wollen, wenn wir uns hingeben, wir wollen nur wissen, das Einzige, was uns interessiert, ist das Wort Buddha, dass wir darauf bleiben, oder der Atem, dass wir wissen, ob jetzt der Einatmen ist an der Nasenspitze oder der Ausatmen an der Nasenspitze. Oder wie im Moment, ob es der Höhepunkt des Einatmens ist oder der Höhepunkt des Ausatmens ist. Oder ob es der Wendepunkt ist. Der Wendepunkt zwischen Einatmen und Ausatmen. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Das heißt, voll dabei zu sein. Die Veränderungen des Atems zu bemerken, während man die Konzentration auf dem einen Punkt hat, auf dem Punkt der Nasenspitze, einfach nur zu wissen, geht der Atem rein, ist der Atem Höhepunkt oder fällt er gerade ab oder steigt er gerade an oder ist der Wendepunkt zwischen Einatmen und Ausatmen. Und dasselbe ist das Buddha. Ist es der Anfang des Buddhas oder ist es das Ende des Buddhas oder ist es gerade am Höhepunkt? Bin ich gerade beim But und dann kommt das To oder bin ich beim B oder bin ich beim O? Und wie ich gesagt habe, das Interesse an diesem Ding, das sich hingeben, das sich hineinfallen lassen. Und das Wort Buddha, das erzeugt im Grunde genommen diese Einspitzigkeit, von der ich vorhin geredet habe. Die Einspitzigkeit, die es uns leicht macht, vergessen, dass wir noch da sind. In dem Moment, wo wir vollständig vergessen, dass wir da sind und das Einzige, was da ist, ist das Buddha oder der Atem, dann ist es für uns ein einfaches, in die volle Einspitzigkeit zu gehen. In das tiefe Samadhi. Einspitzigkeit ist das tiefe Samadhi. Also Großzügigkeit, dahin ausgelegt, bringt gute Resultate. Und deswegen ist es auch eine der Voraussetzungen auf dem spirituellen Wege, großzügig zu sein. Es fällt uns leichter, als normale Menschen fällt es uns leichter, etwas Materielles zu geben. Deswegen fangen wir an mit der Großzügigkeit auf den materiellen Ebenen. Wir denken immer, das kann man ja sich wieder kaufen, wenn man das braucht. Oder das kann man sich wieder verdienen. Auf dem spirituellen Wege lassen wir teilweise von den materiellen Dingen los. Wenn wir in einem Kloster wie diesem sind, lassen wir von allem Komfort los, den wir sonst in der Welt kennen. Und begnügen uns mit den Dingen, die uns gegeben werden. Das ist auf jeden Fall für einen Mönch so. Er muss sich damit begnügen, mit dem, was die Leute ihm in die Schale tun. Oder mit dem, was die Leute ihm geben. Er kann nichts verlangen. Er hat nur das Recht, wenn er krank ist, dass er Medizin verlangt. Oder wenn er keine Roben hat, dass er Roben verlangen kann. Aber verlange nicht in dem Sinne, dass er ein Recht darauf hat, sondern er muss darum bitten oder betteln. wie nennt man das im Deutschen? Lebensnotwendigkeiten, wie Unterkunft, das heißt ein Dach über dem Kopf, was auch immer das Dach ist, das kann ein Wellblechdach sein, das können Vorhänge aus Stoff sein, und es kann nur eine ganz einfache Holzplattform sein. Die ersten 5 Jahre habe ich in so einer Kutti, wie man das so nennt, auf so einer Holzplattform gelebt. Ob es geregnet hat oder die Sonne geschienen hat, ob es kalt war oder heiß war. Doch, Blechdach. Wie heißt das? Tinruf, ja. Wellblechdach und Stoffvorhänge. Und das ist die Einfachheit des Lebens. Die Einfachheit des Essens, hier ist sie nicht so sehr gegeben, aber man kann sie sich antrainieren. Man kann sich antrainieren als Mönch, dass man sich nur mit dem zufrieden gibt, was man im Dorf bekommt. Und was man im Dorf bekommt, unterscheidet sich sehr, was man vor dem Eintritt ins Kloster bekommt oder während des Essens verteilt wird. Man kann sich dazu entschließen, das nicht zu nehmen. Man kann sich entschließen dazu, nur, und das ist eine der asketischen Übungen, sich nur mit dem zufrieden geben, was man auf Almosengang bekommt, in seine eigene Schale. Das ist eine andere einfache. So, das ist eine Form. Das ist eine Form von Loslassen von materiellen Dingen. Während der Zeit, während wir hier sind, lassen wir von dem ganzen Komfort, den wir sonst in der Welt kennen, los. Begnügen uns mit dem, was die Menschen uns geben. Für jemanden, der Mönch ist, ist es natürlich für den Rest seines Lebens oder für den Rest seines Mönchs. So, Großzügigkeit. Materiellen Dingen. Wie ich gesagt habe, ist es einfacher, von materiellen Dingen sich zu trennen, als von seinem, was man als sein Selbst erachtet. Woraus besteht es selbst? Aus einem Haufen von Gedanken, einem Haufen von Erinnerungen, einem Haufen von Gefühlen und einem Haufen vom Körper. Vom Körper loszulassen, das sehen wir, ist schwierig. In dem Moment, wo wir uns schneiden, oder in dem Moment, wo der Körper eine Krankheit sieht, sehen wir unseren ganzen Geist wieder in die größte Unruhe. Jetzt können wir sterben, jetzt ist die Zeit zum Sterben angesagt, und dann herrscht Angst vor. Vom Körper loszulassen ist nicht so einfach, wie von materiellen Dingen, die wir besitzen, loszulassen. Von Gefühlen loszulassen, von Gefühlen der Traurigkeit loszulassen, oder Gefühlen des Hasses loszulassen, oder der Liebe loszulassen, ist genauso schwierig. Wir denken nämlich, das bin ich. Ich sage, ich liebe, oder ich hasse. Was heißt das, ich liebe und ich hasse? Wenn wir anfangen mit der Untersuchung, dann fragen wir uns mal, worauf kann man das zurückführen? Lieben. Liebe ist ein Haufen von Gedanken und Vorstellungen. Und wenn wir uns überlegen, woraus das ganze Selbst besteht, oder das Ich besteht, es besteht nämlich aus nichts anderem als aus den 5 Kantas, den 5 Gruppen, die ich gerade erwähnt habe. Der Gruppe des Körpers oder dem Haufen des Körpers, dem Haufen von Gefühlen. Wenn ich von Gefühlen spreche, dann ist das angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Das Gefühl kann entweder ein geistiges Gefühl sein oder ein körperliches Gefühl sein. Das ist der Haufen von Gefühlen. Dann ist der Haufen von Erinnerungen und Assoziationen. Was sind Assoziationen? Wenn ich in dem Moment, wo ich ein Tier sehe und ich erkenne, das ist ein Hahn, das ist eine Assoziation. Wenn ich ein grünes, wenn ich eine wenn ich eine grüne Farbe sehe und eine gewisse Form habe, dann assoziiere ich, dass es ein Blatt ist oder dass es ein Baum ist oder was auch immer. Das ist Assoziation, und Erinnerung ist Erinnerung an dem, was ich gestern gemacht habe oder was ich vorhin gemacht habe oder was ich vorhin erlebt habe oder welches Gefühl ich gestern gehabt habe und so weiter und so fort. Also, das ist der Haufen von Erinnerungen und Assoziationen. Dann, das Denken ist ziemlich einfach. Wir haben in dem Moment, wo wir geboren worden sind, haben wir den Denkapparat eingeschaltet, und bis jetzt hat er noch nicht aufgehört. Das heißt, der Haufen von Denken. Bewusstsein, das ist die letzte und die feinste Form oder der feinste Haufen, heißt im Grunde genommen nur, sich bewusst zu sein, dass ein Sinnesdatum an eine der Sinnespforten gekommen ist. Wir wissen noch nicht, an welche Sinnespforte, und wir wissen noch nicht, welche Sinnespforte. Mit Hilfe von unserer Assoziation, mit der Fähigkeit, das aufzuschlüsseln oder das abzuklappern, was das jetzt sein kann, ob das jetzt ein Hund ist oder ob das eine Henne ist oder ein Huhn, eine Henne oder ein Hahn oder was auch immer, eine Schlange oder eine Ratte oder so. Und in dem Moment, wo wir die Assoziation gefasst haben und sicher sind, dann kommt ein Gefühl. Und zum Beispiel, wenn wir die Assoziation gefasst haben, das ist eine Schlange, kommt Angst hoch. Oder eine Ratte, dann kommt Ekel hoch. Oder dieses, oder jenes, oder das. Also wenn wir von Liebe sprechen, worauf kann man das zurückführen? Liebe, das existiert in diesen fünf Gruppen. So, ist es vielleicht eine Kombination. Es ist eine Kombination von Vorstellung, also Sankara, von Gedanken, von Annahmen, von Gefühlen. Es ist eine Kombination. So. Hass. Genau dasselbe. Und wenn wir das jetzt zurückführen, dann kommt das, und wir unsere ganzen Vorstellungen über Liebe oder Hass mal außer Sichtweise lassen. Und dann kommen wir zu dem Gefühl, das im Herzen in dem Moment vorherrscht. Und es ist entweder ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl oder ein neutrales Gefühl. Also, die ganze Welt ist so kompliziert, weil wir sie so kompliziert gemacht haben. In dem Moment, wo man die ganze Welt, die ganze Komplexität der Welt auf das Eigentliche zurückschrauben, was wir wirklich fühlen, was wir wirklich erfahren können. Und das Einzige, was wir fühlen oder erfahren können, ist ein Körper, ist Gefühl, ist Gedächtnisassoziationen, ist Denken und ist Bewusstsein. Und alles andere ist eine Kombination dieser Gruppen. Und wir haben für die verschiedensten Kombinationen dieser Gruppen, und jetzt überlegt man sich, rein rechnerisch, es gibt eine unendliche Zahl von Kombinationen. Wir haben nur eine endliche Zahl von Wörtern und Symbolen. Und jede mögliche Art oder jede mögliche Art von Kombination bezeichnen wir mit einem Wort. Und wir leben jetzt in einer Welt der Worte. Und wir haben den Bezug verloren zu dem Eigentlichen. Was denn eigentlich unten auf der tiefsten Ebene passiert. Das ist dasselbe, wenn ich den Vergleich jetzt mit dem Computer. Wir arbeiten auf der Anwenderebene. Und wir haben vollkommen vergessen, dass es ganz unten auf der Ebene des Computers eine Maschinenebene gibt. Die verschiedenen Stufen von dem Anwenderprogramm bis zum Betriebssystem und runter bis zur Assemblersprache. das vergessen wir alles. Jetzt überlegen wir mal, jetzt haben wir das ist irgendwie ein Problem auf der Anwenderebene oder auf der Anwenderebene, das können wir meistens lösen. Das Problem auf der Betriebssystemsebene, ich kenne die deutschen Ausdrücke nicht. Ich bin zu sehr im Englischen. Betriebssystemebene, die können wir meistens nicht lösen. Und noch weniger können wir die Probleme auf der Maschinenebene lösen. So. Die Welt hat den Bezug zur Realität verloren. Wir, unser ganzes Leben, handeln auf der symbolischen Ebene. Auf der Ebene der Wörter und der Sprache. Und im Grunde genommen, wenn man nicht hinschaut, wissen wir nicht mehr, was es bedeutet. Die ganzen Schwierigkeiten, die in einer Partnerschaft entstehen, ist die Schwierigkeit der Bedeutung ein und desselben Symbols für zwei verschiedene Personen. Jeder hat eine persönliche Note für dieses Symbol. Was der eine unter Liebe versteht, ist zwar ähnlich, was der andere unter Liebe versteht, aber nicht dasselbe. Der ganze Packen, der hinter so einem Symbol steht, der ganze Packen von Erwartungen, der ganze Packen von Gefühlen, der ganze Packen von Erinnerungen, vielleicht Erinnerungen an eine frühere Beziehung, der dahinter steht, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Ich nehme jetzt Liebe, weil es am griffigsten ist, das zu beschreiben. Aber im Grunde genommen ist es für die meisten Symbole, die wir haben, dasselbe. So, und dann sprechen zwei Menschen von Liebe und Streit. Weil jeder etwas anderen packt. Wenn der andere von Liebe spricht, denkt der andere, ja, das meint er. Und wenn ich von Liebe spreche, denkt der andere, ja, das, was ich denke, meint er. Und deswegen kommen wir ständig in Schwierigkeiten. Und hauen uns zum Schluss die Köpfe ein. Du liebst mich nicht, weil du das nicht machst. Oder wenn du mich wirklich liebst, dann machst du das für mich. Und was steckt dahinter? Erwartungshaltungen stecken dahinter. Also Vorstellungen stecken dahinter. Unbefriedigte Gefühle stecken dahinter. Und das Ganze mal aufzudröseln, weißt du? Oder wisst ihr? Im Grunde genommen, wir sagen das ja, ein Doktor lebt in seinem geistigen Elfenbeinturm. Aber das ist nicht nur der Doktor, der in seinem Elfenbeinturm lebt, sondern wir sind es. Wir haben den Bezug zur Realität verloren. Und je mehr wir den Bezug zur Realität verlieren, umso einsamer fühlen wir uns, umso unbefriedigender fühlen wir uns, umso verlassener fühlen wir uns, umso mehr Angst haben, umso mehr Sorgen haben und so weiter und so fort. In dem Moment, wo wir den Weg zurückfolgen, zurückverfolgen, auf diese fünf Häufchen, auf diese fünf Khandas, in Zukunft werde ich die nur mit Khandas bezeichnen, die fünf Khandas, die Gruppe des Körpers bis hin zur Gruppe des Bewusstseins sind die fünf Khandas. Wenn wir das zurückführen, auf diese Sachen, das wirklich erfahren, was zu erfahren ist, dann haben wir den Bezug zur dann knüpfen wir wieder den Bezug zur Realität. Und den Bezug zur Realität zu knüpfen, ist endlich mal wieder ein bisschen Fuß unter den Boden zu bekommen. Boden unter die Füße zu bekommen. Ständig schweben wir in diesem geistigen Elfenbeinturm, in dem geistigen Elfenbeinturm, der Sprache, der Worte und der Bilder. Und jetzt wollen wir endlich mal wieder Boden unter den Füßen fühlen. Und der Boden, den wir fühlen, Und das Einzige, was wir fühlen können, ist diese fünf Kantas. Jetzt müssen wir uns überlegen, wenn ich die Gruppe oder wenn ich den Haufen des Körpers bezeichne, dann ist es nicht nur der physikalische Körper, sondern mit dem physikalischen Körper kommen die sechs Sinne. Da die sechs Sinne in diesem Körper wurzeln, dass die Nährerde der Pflanze der sechs Sinne ist, wird dem Körper in der buddhistischen Praxis eine besondere Bedeutung zugeordnet. Da er die Wurzel oder da er die Erde ist für die sechs Sinne, entsteht damit, mit diesen sechs Sinnen, Gier und Hass. Und Gier und Hass und Verblendung ist das, was uns in dem Kreislauf der Wiedergeburt hält. In dem Moment, wo wir Gier oder Hass aufgeben, werden wir nicht mehr wiedergeboren. In dem Moment werden wir nicht mehr, wir werden keinen Körper mehr. Nicht nur einen menschlichen Körper, auch keinen himmlischen Körper oder einen höllischen Körper. Gier und Hass haben die Wurzel im Körper. Und der Körper ist die Nährerde für die sechs Sinne. Die sechs Sinne sind Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Fühlen und Denken. Das ist das Einzige, was uns interessiert. Der Körper ist uns relativ egal. Solange wir diese sechs Sinne haben, solange wir tasten können, fühlen können, sehen können, schmecken können, hören können, riechen können, in dem Moment, wo der Körper krank wird, können wir die Dinge nicht mehr oder sind behindert und deswegen fühlen wir uns nicht wohl. Wenn er stirbt, dann fühlen wir uns überhaupt nicht. Und deswegen haben wir Angst. Wir haben Angst, dass wir die sechs Sinne fühlen. Also wenn ich vom Körper spreche, dann meine ich das. Die Nährerde für die sechs Sinne. So, lasst uns die ganze Welt der Symbole wieder zurückführen auf das, was die eigentliche Realität ist. Denken ist Denken. Erinnerung ist Erinnerung. Gefühl ist Gefühl. Der Körper ist der Körper. Bewusstsein ist Bewusstsein. Also, was bedeutet das Symbol? Das heißt, wir müssen es aufdröseln, Liebe. Und wenn wir das Ganze aufdröseln, wenn wir mal den ganzen Wust unserer Vorstellungen und Erwartungshaltungen weglassen, dann kommt es auf ein Gefühl zu. Das Gefühl kann unangenehm sein oder es kann angenehm sein. Je nachdem. So. Das ist das, was das Ganze ausgelöst hat. Eine Bewegung im Gefühlsbereich oder im Haufen der Gefühle hat innerhalb von Sekunden die Form der Liebe angenommen. Oder innerhalb von Sekunden die Form des Hasses. Das ist so, wie innerhalb von Sekunden, wenn ich auf eine Taste in meinem Anwenderprogramm drücke, passiert was. Aber was dahinter steckt, verstehen wir nicht, wissen wir nicht, kennen wir nicht. Wenn ich den Tasten Sende drücke, dann schickt er eine Mail ab. Und wenn was Gutes drin gestanden ist, freut sich der andere, war was Schlechtes drin gestanden, hat der andere Hass. Und genau dasselbe passiert. Da passiert ein Haufen von Zeugs, bevor überhaupt der Mund die Worte sprechen kann. Wir müssen ihm erstmal denken. Oder erstmal müssen wir ein Gefühl haben, oder eine Erinnerung haben, oder wir müssen was gesehen haben, oder was gehört haben, oder was geschmeckt haben, oder gefühlt haben, dann kommen eine Erinnerung hoch, dann kommen Gedanken hoch, dann verstärkt sich das Gefühl, dann kommt wieder eine Erinnerung, dann verstärkt sich das Gefühl, so lange, bis es ein handfester Ball ist, den wir dann innerhalb von Sekunden entwickelt haben und den wir dann als Hass oder unangenehm oder als Ärger oder als Gier oder auch wie auch immer wir bezeichnen. Wir haben das einfach nicht mitgekriegt, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und solange wir das nicht mitkriegen, haben wir auch nicht die Mittel an der Hand, das aufzulösen. Was ist denn was? Lasst uns doch mal wieder zurück zum Ursprung der Dinge kommen. Wenn man sich das Beispiel, das ich jetzt genannt habe, so überlegt, dann wird man vielleicht verstehen, warum Avicca als Illusion bezeichnet. Wir leben auf der symbolischen Ebene und im Grunde genommen ist es nichts anderes als Illusion. Genauso wie man teilweise das Internet als Illusion bezeichnet. Was ist denn dahinter? Dahinter steckt ja Strom. Nichts anderes. Strom, der über die ganze Welt fließt. Die Information 0 und 1 hat. Nichts anderes. 0 und 1. Kombination von 0 und 1. Ist das, was wir uns anscheinend sind. Ja. Selbes Kombination von den 5 Kandas. Aber wenn du dir die Informationen über das Internet geschickt werden, als Nullen und Einsen anschaust, dann kapierst du auch nicht, was dahinter steckt, oder? Und es stört dich auch nicht. Ob da ein Wort der Liebe drin dahinter steckt oder des Hasses dahinter steckt, stört dich nicht. Du siehst nur 0 und 1, okay, 0 und 1. Und das heißt, und es ist dasselbe passiert, wenn wir zurückgehen auf die eigentlichen Dinge, auf die Realität, die wir erfahren können, auf die Realität der 5 Kanten. Da sehen wir, aha, ein Gefühl ist jetzt entstanden, aha, das Gefühl verstärkt sich langsam, das Gefühl hat einen Höhepunkt und das Gefühl verschwindet. Ob wir wissen noch, das ist ein angenehmes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl. Aber solange wir bei dem Gefühl dabei bleiben, okay. Dann ist es ein Gefühl. Es hat weder mit Liebe was zu tun, noch mit Hass. Ja. Und dann entsteht keine Angst, dann entsteht keine Sorgen. Und wir fühlen uns nicht alleine. Oder was heißt alleine? 0, 1, 0, 1, 1, 0. Oder? Was auch immer. Was heißt das? Wir haben die ganze Welt. Und wir sind so aufgewachsen. Und deswegen ist das ja auch verständlich. Das kann mir ja niemand ankreiden. Wir sind nur aufgewachsen und haben die Welt so verstanden. Und leben in der Welt und benehmen so in der Welt. Und jetzt schauen wir uns mal an und dröseln das Ganze wieder auf. In dem Moment, wo wir das aufdröseln, wo unsere Achtsamkeit so schnell ist, dass es den Prozess mitkriegt, wie sich etwas entwickelt. Überlegt euch mal, ich bin oben auf dem Berg, der ist voll mit Schnee. Ich lasse einen Schneeball fallen und das nächste, was ich sehe, mein Haus wird von einer Lawine erdrückt. Wir haben vergessen, dass wir den Schneeball abgesendet haben. Oder aus Versehen oder achtlos fallen gelassen haben. Wir sehen nur, wie die Lawine auf unser Haus zukommt und dann ist Mörder. Und seht, wird geschrieben. Wer war das? Wer hat Schuld? Jetzt lasst uns das mal in Zeitlupe, diesen Abgang machen. Sag mal, wir waren hoch oben auf dem Berg und haben so aus Lustlosigkeit ein bisschen Schneeball geworfen und dann gehen wir runter. Gehen wir runter zurück in unser Dorf und der Schneeball in diesem Beispiel dauert ewig lange. bis der runterkommt. Das kann Jahre dauern, das kann Monate dauern oder Jahre dauern oder Jahrzehnte dauern. Und dann kommt irgendwann mal diese Riesenlawine und erdrückt uns und unser Haus oder unsere Familie und alles. Und dann suchen wir nach dem Schuldigen. Wir haben vergessen, dass wir diesen Schneeball des Karmas selber in Bewegung gesetzt haben. Und das ist es. Ergebnis und Wirkung. Na, Wirkung und Resultat, oder wie heißt das? Cause and Effect. Ursache und Wirkung. Karma. In den meisten Fällen haben wir vergessen, dass wir die Auslöser sind für das, was wir jetzt im Moment haben. Und das mit dem Schneeball und der Lawine, die unser Haus zerstört, ist ein Beispiel, gutes Beispiel, wenn man das in Zeitlupe ablaufen lässt. Die Lawine kommt erst nach 5 Jahren oder 10 Jahren oder 20 Jahren runter, auf uns zu. Wir haben vollkommen vergessen, dass wir der Verursacher dieser Lawine waren. Und das ist dasselbe, wenn man Feld bestellen und Hass säen und dann nach 20 oder 30 oder 40 oder 50 Jahren kommen wir bei dem Feld vorbei und der Hass ist in voller Blüte. Und dann fragen, wer ist der Schuldige? Und dann suchen wir zuerst in unserem Freundschaftskreis und dann in unserem Bekanntenkreis. Wenn wir da niemanden finden, der schuldig dafür ist, der Erste, der es abkriegt, ist meistens der Partner. Der Nächste ist die innere Familie. Dann ist es das Dorf. Dann ist es das Land. Und dann ist es unser Staat. Und zum Schluss ist es Welt. Und wenn wir da nichts finden, dann ist es der liebe Gott. Nur aufgrund der kleinen Tatsache, der kleinen, aber sehr wichtigen Tatsache, dass wir es vergessen haben, dass wir irgendwann mal diese Dinge ausgesät haben. Und jetzt, wo sie zur Ernte reif sind, fragen wir uns, wer hat uns diesen Brei oder wer hat uns diese Suppe eingebrochen? Haben wir den Schuldigen? Dann treten wir dem auf die Füße. Und der Sündenbock ist nicht weit. Wir finden immer einen. Egal wer. Irgendjemand finden. Nur, dass wir der Schuldige sind, das können wir uns nicht zugestehen. Das können wir uns nicht eingestehen. Wir haben uns die Suppe selber eingebrockt und wir müssen sie auch auslöffeln. Und das ist nichts anderes als Karma. Als Ursache und Wirkung. Als das Gesetz von Ursache und Wirkung. Bringe ich etwas ins Rollen, dann wird es einen Effekt haben. Und das, was wir jetzt im Moment erfahren, ist alles die Wirkung von dem, was wir früher irgendwann mal in Bewegung gesetzt haben. Das ist alles. Das ist unsere Umgebung, in der wir aufwachsen. Das ist unsere Arbeitsstelle, das ist unser Vorgesetzter, das ist unser Partner, das ist unsere Familie, das ist unsere ganze Situation. Die ganze Situation, die wir jetzt haben, ist die Suppe, die wir uns selber eingebrockt haben. Und wir können keinen anderen Schuldigen dafür halten. Sondern wir müssen lernen, endlich einmal erwachsen zu werden und die Verantwortung für unsere Taten zu übernehmen. In dieser Welt gibt es nichts anderes als groß gewordene Kinder. Niemand will die Verantwortung für sein Schicksal übernehmen. Und wenn man Christ ist, dann macht man Gott für das Schicksal verantwortlich. Das ist doch Gott toll. Der hat mir das eingebrockt. Und wenn du ein wirklicher Christ ist, dann nehme ich es wenigstens an. Das ist nicht schlecht. Wenn wir aber lernen, Verantwortung für das, was wir tun, zu übernehmen, dann müssen wir, das, was jetzt im Moment widerfährt, ist das, was ich früher in Bewegung gesetzt habe. Also, still, schnell, und ohne Aufheben beseitigen. Und nicht Neues kann man machen. Nicht sich darüber aufregen, wie kann das sein, oder sich entsetzen, sondern einfach den Mist aufräumen und beseitigen. Und damit haben wir unser Karma erfüllt. Und dieses Karma wird nicht mehr kommen. Reagieren wir böse auf das Karma, dann wird sich das Karma verstärken. Entfliehen wir diesem Karma, dann wird das Karma zu uns zurückkommen. Und uns irgendwo zu einer Zeit begegnen, wo wir nichts anderes können, als es anzunehmen. Und es ist meistens keine schöne Umgebung. In den meisten Fällen ist es der Höllenbereich oder der untere Bereich. Der Bereich der Geister oder der Dämonen oder der Tiere, wo man sich nicht mehr wehren kann. Oder, wenn wir Menschen sind, dann ist es irgendwie eine Form von Krankheit, wo wir uns nicht mehr dagegen wehren können, wo es keine Mittel oder keine Medizin gibt. Das ist noch relativ ein angenehmer Bereich. Da haben wir immer noch Trost und Zuspruch von anderen. In den unteren Bereichen, da kämpft jeder nur für sich. Da gibt es nur die einzige Erfahrung des Karmas. Das ist das, was ich gestern gesagt habe mit wer war das? Prometheus, der am Felsen gebunden ist und jeden Tag seine Leber oder was war's? Ich glaube Leber, ne? Irgendwas, oder seine innere Reihen rausgehackt bekommen und in der Nacht sind sie nachgewachsen. Am nächsten Tag wurden sie wieder rausgehackt. Er kann sich nicht wehren. Er muss das Schicksal empfangen. Und das, was wir ausgesät haben, das müssen wir empfangen. Also, lasst es uns empfangen in dem Sinne, okay, beseitigen. Nimm mal an, beseitigen. Wir brauchen keinen Schuldigen zu suchen, denn wir wissen, wir sind der Schuldige. Also lasst uns Verantwortung übernehmen. Wenn wir merken, oh, das war ganz schön heftig, dann lasst uns überlegen, wie könnte dieses Karma zustande gekommen sein und lasst uns die Ursache dieses Karmas beseitigen. Wenn es eine Ursache von Gier oder Hass gewesen ist, dann lasst uns das ausrotten. Dann lasst uns nicht mehr so hässlich sein zu anderen Menschen, sondern lasst uns mehr liebenswürdig sein zu anderen. Dann beseitigen wir auf lange Sicht das Karma. Weil das Karma entsteht immer aus Tendenzen des Charakters. Habe ich die Tendenz, gierig zu sein, oder habe ich die Tendenz, eifersüchtig zu sein, dann muss ich das irgendwann mal. Dann erstens kriege ich das Karma zurück, dann kann ich das annehmen und sagen, okay, ja, aber lass mich jetzt mal achtsam sein, diese Art von Karma nicht wieder in Bewegung zu setzen. Und ihr merkt immer wieder, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Wir müssen endlich mal mitkriegen, was zum Teufel geht denn eigentlich vor sich. Wie entstehen denn diese ganzen Dinge, mit denen wir handeln? Das ist dasselbe, als ob Geld irgendwelchen Wert hat. Das ist ein Stück bedrucktes Papier. Damit kann man sich die Augen abwischen oder man kann sich den Arsch abwischen. Wir geben ihm die Bedeutung. Und diese unheimliche Bedeutung, dass die Menschen sich ermorden dafür. Aber im Grunde genommen ist es ein Stück Papier, wo was draufgedruckt ist, eine Zahl draufgedruckt ist. Und dafür hassen sich die Menschen oder lieben sich die Menschen oder machen sich die Menschen zu Huren. Sei es Mann oder Weib. Zum Sklaven. Zum Sklaven dieses Geld. Ein Stück Papier. Und Ajahn Chah, einer der Waldmeister der Thai-Tradition, hat sich mal, und zu dieser Zeit war 500 Baht, so ein 500 Baht Geldnote, verdammt viel wert, hat sich damit seine Zigarre angezündet. Um den Menschen zu zeigen, das ist ein Stück Papier, es hat keinen Wert. Der Wert, den wir haben, ist der Wert, der in unserem Herzen ist. Ist unser Herz gut, dann haben wir einen guten Wert oder einen hohen Stellenwert. Ist unser Herz schlecht, dann haben wir einen schlechten Wert. Da ist der ganze Wert. Der Wert liegt nicht darin, wie viel auf dem Geldschein steht. Wie viel auf dem Papier geschrieben. Ob das nun 100 Euro sind oder 1000 oder Millionen, 10 Millionen oder Billiarden. Das ist nicht der Wert. Damit kann man sich den Arsch abwischen. Oder dann kann man es dazu verwenden, um sich seine Zigarre anzuziehen. Da hat es mit Papier einen richtigen Wert. Oder ein Feuer zu machen, um sich zu wärmen. Da hat es einen richtigen Wert. Ansonsten ist es einfach nur ein Symbol. Und dann muss man sich mal überlegen, wie viele Menschen sich dafür die Köpfe einschlagen. Wie viele Menschen dafür sich in Hass rein geifern. Ist doch Irrsinn. Der Wert, den wir haben, ist der Wert in unser Herz. Im Moment hat unser Herz Gier und Hass. Und das können wir nicht ableiten. Hätten wir kein Gier und hätten wir keinen Hass, dann wären wir nicht als Menschen wiedergeboren worden. Oder wären wir nicht als Wesen wiedergeboren worden. Also müssen wir das haben. Wir müssen irgendwelche Formen von Gier und Hass haben. Also auf dem Weg der Praxis müssen wir anfangen, ehrlich zu sein mit uns. Angenehme Gedanken, aha, das ist ein angenehmer Gedanke. Unangenehme Gedanken, aha, das ist ein unangenehmer. Gedanken von Gier oder Verlangen, das sind Gedanken von Verlangen. Im Grunde genommen, Verlangen, was heißt es? Es fehlt mir etwas. Ich möchte etwas haben. Da kann ich mir Liebe kaufen. Kann ich mir Zufriedenheit kaufen. Ja, wenn ich das Verlangen habe, weil mir irgendetwas fehlt. Ja, wo finde ich das? Finde ich das in den Blumen? Finde ich das in den Wäldern? Finde ich das am Strand? Finde ich das in der Sonne? Finde ich das in der Sauna? Finde ich das im Wein? Oder finde ich das im Partner? Oder finde ich das in meinem Herzen? Ja, da ist doch da, wo es entsteht. Das ist doch der einzige Platz. Das ist doch der einzige Platz, wo alles entsteht. In diesem einen Herzen. Da drin. Da entsteht alles. Da entsteht Verlangen, da entsteht Abneigung. Abneigung, weil ich etwas nicht will, was ich gesehen habe. Und in meinem Herzen. Also, wenn ich in meinem Herzen etwas gesehen habe, was ich nicht sehen will, ja, dann reiße ich es doch raus. Aber ich reiße es doch nicht raus aus der Welt, nur weil der Baum mir im Wege steht. Weil ich nicht achtsam gewesen bin, haue ich ihn nicht um. Der Baum hat nichts damit zu tun. Das Einzige, was Schuld hat, ist das Herz. Und da muss ich die Dinge rausreißen. Und da kann ich die Dinge verändern. Und mein Herz ist das Einzige, wo ich die Dinge ändern kann. Ihr kennt alle die Versuche, die Menschen zu ändern. Und? Wie erfolgreich war der? Manchmal mehr, manchmal weniger. Und nach einer gewissen Zeit hat sich das wieder zurück ins Selbe entwickelt. Also andere zu verändern, bringt nichts. Wir sind so leicht und sagen, der andere muss sich so verhalten, und der muss sich so verhalten, und der muss sich so verhalten, und muss das sagen, und dieses sagen, und muss es so tun, und muss es so tun. Und wir selber? Ja, wir sind der König. Und alle müssen sich zu unseren Füßen schmeißen. Ne? Wir müssen uns nicht mehr ändern. Wir wissen genau, was der andere zu tun und zu lassen hat. Oder? Bloß das Problem ist, der andere denkt dasselbe. Ne? Und deswegen hauen wir uns die Köpfe ein. Aus keinem anderen Grund. Jeder will das Zentrum dieser Welt sein. Und wie viele Zentren kann es geben? Eins. Wie viele Billionen von Menschen sind auf dieser Welt? 6 Billionen oder irgendwas. Es wird immer mehr. 6 Billionen Zentren. Ja? Wunderbar. Also, das Zentrum ist in unserem Herzen. Nirgendwo anders. Da sind die Dinge, wo man sie lösen kann. Da sind die Dinge, wo man Gier rausreißen kann. Da sind die Dinge, wo man Hass rausreißen kann. Und wenn Gier und Hass verschwunden sind, ja, was bleibt denn übrig? Glück. Zufriedenheit. Mitgefühl. Ja, wenn wir Gier und Hass rausgeschmissen haben, dann kann doch nichts anderes als Mitgefühl da sein. Mitgefühl mit den anderen Menschen. Verständnis. Mitfühlen. Und liebende Güte. Die liebende Güte, die wir in unserem Herzen haben und die ist schon da. Um an die ranzukommen, um an die wirklich ranzukommen, müssen wir uns der Gier und des Hasses entfernen. Ja, und dann ist das, was es bleibt. Mitgefühl, Verständnis. Und wenn Gier und Hass entfernt sind, dann können wir auch die höchste Form des Gebens ausüben. Wir haben nämlich nichts mehr, was wir für uns selber wollen. Wir leben nur noch für die anderen. Das ist doch ja ein schönes Ideal. Ein schönes Ideal auch aus dem Christentum. Bloß wer kann das machen? Wenn man das versucht, auf Biegen und Brechen zu erreichen, irgendwann brennen wir aus. Ja. Das Mitgefühl. Und wir können es uns den ganzen Tag vorsagen. Wir haben mit so viel Mitgefühl. Mitgefühl mit den Tieren, Mitgefühl mit den Menschen und so weiter. Und was tun wir dabei? Wir verschleiern. Wir verschleiern die Wahrheit. Dass in uns noch Gier und Hass brennt. Und irgendwann mal kommt diese Wahrheit zutage. Und das ist an dem Punkt, wo wir ausgebrannt sind. Da kommt die Wahrheit zutage. Da zeigt man nämlich plötzlich, dass wir vollkommen in Unverständnis sind mit unserer Umwelt. Wir haben doch so viel Mitgefühl gehabt für die Menschen. Wir haben nichts anderes als Egoismus gehabt. Wir haben immer nur uns gesehen, wie wir anderen Menschen helfen. Und nur in unserem Sinne helfen. Nicht? Wir haben den Menschen das gegeben, was wir dachten, was sie brauchen. Wir haben ihnen nicht das gegeben, was sie brauchen. Das ist Falsche. Das ist falsches Mitgefühl. Und das ist ein Mitgefühl, da streichen wir unser Haus und Haus an. Und irgendwann mal wird die Farbe abblättern. Ja, wir sind ja so mitfühlend. Wir sind ja so verständnisvoll. Und wo kommt dann der ganze Hass her? Wo kommt die ganze Unzufriedenheit? Wenn wir so verständnisvoll sind. In dem Moment, wo wir Gier und Hass raus aus unserem Herzen entfernen, dann ist das wahre Mitgefühl da. Dann ist das wahre Verständnis da. Und dann können wir wirklich mitfühlen. Weil wir verstehen, was es heißt, wenn ein Mensch voller Hass ist. Wir brauchen dann nicht mehr hassvoll zu reagieren oder abwehrend zu reagieren, sondern wir sehen sein Herz in Flammen. Nichts anderes ist Hass. Ein Hass, ein Herz in Flammen. Und jeder, der einen Menschen sieht, ne, der nicht gerade sein größter Feind, da freuen wir uns vielleicht drüber, wenn der verbrannt wird. Aber wenn es uns ein Nächststehender ist, wenn der ohne unsere Hilfe verbrennt, ohne dass wir ihm helfen können, verbrennt, dann fühlen wir ihn mit. Und das ist dasselbe, derjenige, der Gier und Hass entfernt hat, der Gier und Hass aus seinem Herzen gerissen hat, der sieht, dass Gier und Hass nichts anderes sind als Flammen, die uns verbrennen. Sind wir fähig dazu, diese Flammen auf andere zu werfen, dann verbrennen wir andere auch nicht. So. Und ich denke, damit lassen wir das mal. Ist schon lange, länger, als ich gedacht habe.